Ja, hallo miteinander und willkommen in der nächsten Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Wir hatten uns ja in einem unserer letzten Podcasts über das Erwachen des Bewusstseins unterhalten. Und heute wollen wir einmal einen Blick hinter den Spiegel werfen, in dem wir uns selbst sehen. Wir wollen darüber reden, welche unserer Facetten und welche Mechanismen uns üblicherweise verborgen sind und die dennoch funktionieren. Nur leider mal mehr und mal weniger. Dabei wollen wir uns heute nicht unbewusste körperliche Vorgänge anschauen, sondern wir wollen uns um das Unbewusste und Unterbewusste im psychologischen Sinne kümmern. Auch hier nimmt uns dieses Unterbewusste Dinge ab, über die wir nun nicht mehr rational nachdenken müssen. Und das hat seine Vorteile, kann aber auch zum Problem werden. Beides, Unbewusstes oder Unterbewusstes, beschreiben ja Vorgänge, die sich eben unserer bewussten, rationalen Kontrolle entziehen. Umgangssprachlich werden beide Begriffe deshalb auch zumeist synonym verwendet. Die Psychoanalyse ist da etwas genauer, denn in ihrer Perspektive kann das Unterbewusstsein immerhin noch durch Reflexion, also Nachdenken, erschlossen werden, das Unbewusste hingegen nicht. Für unseren Zweck werden wir das jetzt mal nicht verkomplizieren und blenden daher diese Feinheiten einfach mal aus. Unsere Wahrnehmung ist voll von Eindrücken, die wir nur unterschwellig erleben. Denn natürlich würden wir einer völligen Reizüberflutung erliegen, wenn wir das nicht filtern würden. Alle Geräusche in unserer Umgebung, alle Bewegungen, alle Gerüche, alle Temperaturen und Temperaturschwankungen, das Gefühl der Kleidung auf unserer Haut, der Druck unseres Sitzmöbels an unserem Gesäß und am Rücken. All das nehmen wir wohl wahr, aber eben nur unterbewusst. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo es jemand anspricht, so wie ich jetzt. Dann rückt der betreffende Umstand natürlich ins Bewusstsein. Hast du, bevor ich es jetzt erwähnt habe, das Gefühl deiner Füße auf dem Boden oder in deinen Schuhen wahrgenommen? Wahrscheinlich eher nicht. Und wir denken auch nicht über die Koordination unserer Sprechwerkzeuge nach, wenn wir etwas sagen. Wir überlegen uns bei normalem Reden nicht, was denn jetzt gerade die Zunge oder die Lippen machen sollen. Das Gleiche gilt für die Motorik des Schreibens, wenn wir es erst einmal können. Oder auch für das Autofahren oder so simple Dinge wie eine Schleife zu binden. Probier das mal aus. Solange dein Unterbewusstsein die Schleife bindet, ist es kein Problem. Das kannst du blind. Jedenfalls dann, wenn du zur Vor-Klettverschluss-Generation gehörst. Ansonsten wird es vielleicht schwierig. Aber wenn das so ist, dann kannst du eben eine Schleife blind binden und dabei gleichzeitig noch über die Rettung der Welt philosophieren. Aber jetzt probier doch mal, jede einzelne Bewegung jedes einzelnen Fingers ganz gezielt und kontrolliert zu machen. Und dabei eben bewusst jede Fingerbewegung zu steuern und über sie nachzudenken, bevor du sie machst. Probier das mal aus. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dann das Schleifebinden überhaupt nicht mehr gut geht, wenn es überhaupt funktioniert. Etwa 90% unseres Gehirns arbeiten unbewusst. Praktisch also alles außerhalb der Großhirnrinde. Und auch noch ein großer Teil von ihr selbst. Unser Gehirn versucht damit, Abläufe so weit wie möglich zu automatisieren. Denn dadurch wird die Arbeit schneller, effektiver und auch energetisch sparsamer. Denn unser Gehirn verbraucht ja ohnehin genug Energie, wie wir bereits in unserem Podcast zum Erwachen des Bewusstseins festgestellt haben. Automatisierte Handlungen, wie eben zum Beispiel das Schnürsenkelbinden, können also vollkommen problemlos ausgeführt werden, solange nicht darüber nachgedacht wird. Rückt man diese Handlungen aber voll ins Bewusstsein und möchte jede Fingerhaltung und jeden Griff gezielt kontrollieren, ja, dann kommt man relativ schnell zu der Erkenntnis, dass es auf einmal echt schwierig wird. Erst wenn man das in diesem Fall störende Bewusstsein wieder ausschaltet, dann flutscht es wieder. Den gleichen Effekt erlebt jemand, der blind auf einer Tastatur schreiben kann. Solange man das eben den unbewussten Automatismen überlässt, dann läuft es. Wenn man hingegen den Anschlag der einzelnen Tasten bewusst kontrollieren möchte, dann wird sofort holprig. Beide sind Beispiele für das sogenannte Verhaltensgedächtnis. Hier sind automatisierte Abläufe gespeichert, die bei Bedarf abgerufen werden können. Automatisierte Abläufe, deren Programm dann nur mit ein paar Feinjustierungen weitgehend automatisch und unbewusst abläuft. Und dieser Ablauf folgt dann immer einer perfekt getimten Choreografie von Muskelkontraktionen, die in der automatisierten Form so schnell und flüssig ablaufen können, wie wir es bewusst nie hinbekommen würden. Diesen Effekt erleben wir ja auch immer dann, wenn wir etwas neu lernen. Fahrradfahren ist ein schönes Beispiel, aber auch das Erlernen jeder beliebigen Sportart. Führt man diese Sportart das erste Mal aus, sind die Bewegungen langsam, ruckelig, unrhythmisch und ungenau, weil ich sie eben bewusst kontrolliere. Jeder Anfänger kontrolliert alle Bewegungen bewusst, sonst könnte er die Bewegung ja auch nicht ausführen. Aber Automatismen, die sie unbewusst und flüssig ablaufen lassen könnten, die gibt es eben noch nicht. Führe ich die entsprechenden Bewegungen aber über Wochen, Monate oder gar Jahre im Training immer wieder aus, dann wird die Bewegung angemessen zügig und flüssig ablaufen, sie wird rhythmisch und präzise, denn nun hat sich die Bewegung als Ablaufprogramm in meinem Gehirn gefestigt. Ich muss über das Ganze jetzt nicht mehr nachdenken und schlimmstenfalls sind eben noch Feinkorrekturen nötig, wenn es beispielsweise um eine Dosierung einer Bewegung geht, Feintuning. Aber die wesentlichen Teile der Bewegung, das grundlegende Ablaufprogramm, das habe ich aus meinem Bewusstsein ins Unterbewusstsein verlagert und da ist es auch gut aufgehoben. Denn dorthin ausgelagert und gesteuert, läuft die Bewegung auch weitaus ökonomischer ab. Vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass als Anfänger neue Bewegungen, die du lernst, total anstrengend sind. Das liegt nicht nur daran, dass dir eine spezielle Muskulatur für beispielsweise diese Sportart fehlt. Entscheidend ist eher, dass du als Anfänger aufgrund deiner Ungeübtheit auch Muskeln anspannst, die objektiv gesehen für die betreffende Bewegung überhaupt nicht benötigt werden. Oder sehr viel weniger in der Dosierung. Du spannst also sehr viel mehr Muskeln, sehr viel stärker, länger und unkoordinierter an als ein erfahrener Sportler. Ja, und dann bist du natürlich als Anfänger auch früher erschöpft, möglicherweise zu einem Zeitpunkt im Training, wo ein Routinier gerade warm geworden ist. Und es sind auch nicht nur mehr Muskeln, die du unnötigerweise benutzt, wenn du etwas bewusst und nicht automatisiert tust. Es ist auch mehr Gehirn, das dabei arbeiten muss. Als Anfänger denkt und achtet man auf tausend Dinge. Und das meiste davon ist objektiv gesehen überflüssig. Und beim Rest, an den du zurecht denkst, denkst du meistens auch noch falsch. Der Anfänger achtet also auf überflüssige Dinge und verrichtet damit überflüssige Denkarbeit. Und jetzt erinnert euch doch noch einmal daran, was ich beim letzten Mal über den Energieverbrauch des Gehirns gesagt habe. Das Gehirn macht nur 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber 25% der Energie, die wir insgesamt benötigen. Zu allen überflüssigen Muskeln, die du als Anfänger benutzt, kommt jetzt auch noch die energetisch kostspielige Verwendung überflüssiger Hirnbereiche. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass ein Anfänger oder jemand, der sich einer neuen Situation aussetzt, sehr schnell körperlich platt und erschöpft ist und die Energiereserven alle sind. Das Gleiche lässt sich auch für einen Handwerkerlehrling zu Beginn seiner Ausbildung sagen oder für einen Azubi, der Bürokaufmann lernt und bestimmte neue Tätigkeiten vollziehen muss, die er einfach nicht gewohnt ist. Einfach und ökonomisch wird es eben erst, wenn wir Dinge dem Unterbewusstsein überlassen können. Und das passiert glücklicherweise mit der Zeit von ganz alleine. Das passiert einerseits dadurch, dass unser Gehirn ja wandlungsfähig ist. Das heißt, dass es sich verändern kann, anpassen. Neuroplastizität nennt man das auf schlau. Stell dir vor, Verbindungen zwischen zwei Bereichen im Gehirn werden benötigt, weil du etwas neu lernst. Etwas, bei dem diese beiden Bereiche deines Gehirns wichtig sind. Nun, zunächst gibt es noch keine direkte Verbindung zwischen ihnen. Das ist, als ob du dir einen Weg durch ein Dickicht suchen müsstest. Du findest wohl deinen Weg durch den Dschungel, aber keinen direkten. Und der, den du findest, der ist auch noch schwer zugänglich. Je öfter du diesen Weg aber gehst, desto ausgetretener, freier und breiter wird er. Das ist etwas, das in der Neurophysiologie als Bahnung bezeichnet wird. Erst hast du einen Trampelpfad und mit der Zeit wird der immer breiter. Und damit kannst du natürlich auch schneller darauf gehen. Und der Weg wird direkter, weil die ganzen eckigen Umwege, die du zu Anfang gehen musstest, die werden sich nach und nach abrunden und so wird mit der Zeit der Weg auch verkürzt. Und außerdem ist dein Weg irgendwann so ausgetreten, dass du dich auch gar nicht mehr verlaufen kannst, selbst wenn du möchtest. Und das wiederum bedeutet, dass du über den Weg nicht mehr nachdenken musst. Es wurden also mehr Nervenbahnen angelegt, die den Weg verbreitern, und diese Nervenbahnen kommen auf ihrem Weg von A nach B auch noch an anderen Hirnbereichen vorbei, mit denen sie zusätzlich noch verknüpft werden. Das können wir uns so vorstellen, als ob am Wegrand mit der Zeit Orts- und Hinweisschilder stehen, die uns die Orientierung noch weiter vereinfachen. Irgendwann musst du jedenfalls nicht mehr nachdenken und bewusst die Handlung ausführen. Und dennoch erreichst du dein Ziel nicht nur schneller, sondern auch mit weniger Aufwand und sogar sprichwörtlich im Schlaf. Unser Gehirn hat also seine Schaltkreise angepasst, Neuroplastizität, und es hat neuere, breitere Wege gebaut, Bahnung. Und selbst die Übertragung zwischen den Neuronen über die Synapsen ist schneller geworden. Das ist ein Prozess, der sich Langzeitpotenzierung nennt, aber das würde jetzt zu weit führen. Halten wir an dieser Stelle nur mal fest, dass die Verlagerung möglichst vieler Prozesse als Automatismen ins Unterbewusstsein eine wirklich gute Sache ist, solange die Bedingungen sich nicht grundlegend ändern und das Verhalten deshalb einer Modifikation bedarf. Dann wäre es natürlich blöd, in althergebrachten Mustern gefangen zu sein. Solche unterbewussten Automatismen baut unser Gehirn aber nicht nur bezüglich motorischer Handlungen auf, wie eben bei einer sportlichen Bewegung oder Autofahren oder Spielen eines Instruments. Genau das Gleiche geschieht auch bei Verhaltensmustern. Wie ich also auf etwas reagiere oder wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte. Unser Unterbewusstes steuert so neben gefühls- und körperlichen Reaktionen auch wesentliche Teile unseres sonstigen Verhaltens, auch wenn wir uns dessen zumeist nicht bewusst sind. Dabei hat es einen größeren Einfluss, als wir uns vorstellen und vielleicht auch größer, als wir es uns oft wünschen. Sehr oft, wenn wir glauben, bewusst Entscheidungen zu treffen, dann hat unser Unbewusstes bereits längst diese Sache erledigt. Man könnte sagen, dass einer bewussten Entscheidung immer eine unbewusste vorausgeht. Und es gibt Trigger, die bei uns unbewusste Reaktionen hervorrufen. Und was eigentlich eine gute Sache ist, kann auf dieser Ebene auch ganz schnell mal eine ziemlich dumme Angewohnheit werden. Fingernagelkauen zum Beispiel. Oder auch die unbewusste Angewohnheit, beim Reden bestimmte Worte oder Floskeln über die Maßen oft zu wiederholen, ohne dass man es merkt. Ihr kennt sicher auch solche Füllworte-Redner, bei denen die Hälfte dessen, was sie sagen, entweder Äs und Äms ist oder aus Nullworten besteht, wie quasi sozusagen gewissermaßen, wenn man so will, in etwa ungefähr. Auch das sind ja keine bewussten Entscheidungen, so zu reden. Es sind Angewohnheiten, unbewusste. Ein Mechanismus, der also eigentlich Dinge vereinfachen und ökonomisieren sollte, indem bestimmte Aktionen aus der mühseligen bewussten Kontrolle ins Unterbewusstsein verlagert werden, fallen uns dann auf die Füße. Jetzt übernimmt das Unterbewusstsein die Kontrolle, obwohl wir es in diesem Fall mal besser anders machen sollten. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, Rauchen. Heutzutage weiß rational jeder, der raucht, dass es nicht gut für ihn oder sie ist. Und aus diesem Grunde möchte auch die weitaus überwiegende Anzahl der Raucher damit aufhören, jedenfalls was das Bewusstsein betrifft. Bewusst sagen wir zumeist, ja, Rauchen ist schlecht, ich möchte damit aufhören. Aber irgendwie fällt es dann doch vielen sehr schwer, es wirklich zu tun. Das Unterbewusstsein sagt dem Betreffenden also offenbar etwas anderes. Woran liegt das? Der Aspekt einer wirklich körperlichen Abhängigkeit ist es in den seltensten Fällen. Wir können sicher davon ausgehen, dass unser Unterbewusstsein uns nicht schaden möchte. Wenn es uns also sagt, na los, jetzt eine Zigarette ist genau das Richtige, oder wenn es uns trotz Übergewichts- und Herz-Kreislauf-Problemen sagt, der Burger, die Schweinshaxe und die Tafel Schokolade, die müssen jetzt unbedingt sein, dann will uns unser Unterbewusstsein sicher nichts Schlechtes. Genauso wenig wie beim Fingernagelkauen. Bewusst macht das doch sicher kaum jemand. Wie man so schön sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Warum fällt es den meisten Menschen also schwer, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, von denen er eigentlich weiß, dass es besser wäre, wenn er es lassen würde? Warum fällt es einem schwer, sich gesund zu ernähren? Warum handeln wir so oft wider besseren Wissens? Nun, wenn unser Unterbewusstsein dagegen steuert, dann will es uns damit vielleicht nur ein gutes Gefühl verschaffen oder uns entspannen. Es will uns etwas Gutes tun. Nur leider auf eine Art und Weise, die wir rational nicht wollen. Wir haben da also einen Konflikt zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Wir sind also hier in einer besonderen Situation. In der überwiegenden Anzahl der Fälle erleichtert uns unser Unterbewusstsein das Leben, indem es uns schnell und effektiv Dinge abnimmt, über die sonst mühsam nachgedacht werden müsste. Manchmal aber bringt es uns eben auch dazu, Dinge zu tun, die wir besser lassen sollten. Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, hat mal geschrieben, in jedem von uns ist auch ein anderer, den wir nicht kennen. Oder wie es David Gilmour von Pink Floyd auf dem Album The Dark Side of the Moon ausdrückt, There's someone in my head, but it's not me. Wenn wir also etwas an solch ungeliebten Verhaltensmustern ändern wollen, müssen wir zunächst einmal den Fremden in unserem Kopf kennenlernen. Wir müssen uns als erstes das Unbewusste bewusst machen. Dann können wir auch anfangen, Dinge zu verändern. Dann können wir die ausgetretenen Trampelpfade in unserem Gehirn einmal durchhaken und neue Wege anlegen, die besser für uns sind. Der eben schon erwähnte Carl Gustav Jung sagte noch einen anderen Satz, der in diesem Zusammenhang sehr gut passt. Solange du das Unbewusste nicht bewusst gemacht hast, bestimmt es dein Leben und nennt sich Schicksal. Da wir uns unserem Schicksal in Form von unangemessenen, unterbewussten Verhaltensmustern aber nicht ausliefern wollen, müssen wir sie uns zunächst einmal bewusst machen. Und dann können wir auch konkret etwas daran ändern. Wie das geschehen könnte, werden wir uns in einem unserer nächsten Podcasts kümmern. Ich hoffe, ihr habt die letzten 15 Minuten wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Gerne nehmen wir auch Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf und wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Website oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine verabschieden sich damit für heute und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!